HR Info. Das Interview.
Mit Andreas Reuter und Oliver Günther. Die Alternative für Deutschland, kurz AfD, mischt die deutsche Politik derzeit mächtig auf. Erst stiegen die Umfragewerte, zuletzt feierte die Partei spektakuläre Wahlerfolge. Mit dem Aufstieg der AfD ist in den vergangenen Monaten auch die Frau an der Spitze der Partei immer mehr in den Fokus gerückt, Frauke Petry. Und Frauke Petry wird am kommenden Wochenende noch einmal besonders im Rampenlicht stehen, wenn die AfD auf einem Parteitag ihr Grundsatzprogramm verabschieden will. Deshalb haben mein Kollege Andreas Reuter aus unserem hr-info-Hauptstadtstudio in Berlin und ich uns mit Frauke Petry verabredet, um mehr zu erfahren über das Programm und über die Parteivorsitzende der AfD. hr-info das Interview mit Frauke Petry. Frau Petry, wir haben zu Beginn des Interviews ein literarisches Zitat vorbereitet, das wir Ihnen gerne vorspielen würden. Und ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein.
Einen Tag um den anderen und fast von Minute zu Minute wurde die Vergangenheit mit der Gegenwart in Einklang gebracht. Auf diese Weise konnte für jede von der Partei gemachte Vorhersage der dokumentarische Beweis erbracht werden, dass sie richtig gewesen war. Der größte Teil der Abteilung Registratur bestand aus Personen, deren Aufgabe lediglich war, alle Ausgaben von Büchern, Zeitungen und anderen Druckerzeugnissen ausfindig zu machen und zu sammeln, die außer Gebrauch gesetzt und vernichtet werden mussten.
Kennen Sie das? Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?
Also ich kann Ihnen jetzt nicht die Quelle nennen, wenn Sie mich danach fragen, aber ich denke, Sie werden mich gleich erhellen.
Raten Sie mal.
Darin bin ich nicht sehr gut, dabei kann man sich auch nur blamieren, deswegen würde ich darauf gern verzichten, wenn Sie erlauben.
Was ich auffällig fand, Sie haben sehr konzentriert zugehört. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie diesen Auszug gehört haben?
Es ging, glaube ich, um Büchervernichtung, wenn ich das richtig, oder Bücherregistratur gesehen habe. Es klang ein bisschen nach Zensur, aber ich glaube, Sie müssen mir ein bisschen dabei helfen.
Also es ist von George Orwell aus 1984. Das Zukunftsbild einer totalitären Gesellschaft, der große Bruder, die autoritäre Staatsmacht. Hier in der Passage ging es um die Tatsache, dass Medienberichte auch rückwirkend wieder umgeschrieben wurden, damit sie immer zu den Vorgaben des großen Bruders passen, selbst wenn der die in der Zwischenzeit wieder geändert hatte. Kennen Sie das? Haben Sie es gelesen?
Ja, ich habe mich gerade geärgert. Ich habe es vor langer, langer Zeit gelesen, aber offensichtlich blieb nur die Idee des Buches hängen und nicht die einzelnen Passagen.
Könnte ich noch daran erinnern, wann Sie es gelesen haben?
Ja, es war zu Jugendzeiten. 15, 16.
In dem Buch 1984 geht es um eine Diktatur, um das Leben in einer Diktatur und wie im Rahmen dieser Diktatur Politik gemacht wird, welche Auswirkungen das hat, auch auf die Menschen. Frau Petry, Sie sind auch in einer Diktatur groß geworden, in der DDR. Sie haben dort gelebt, bis Sie 14 Jahre alt waren. Gerade wenn Sie sagen, Sie haben 1984 auch gelesen von George Orwell. Gibt es da aus Ihrer Sicht Parallelen zwischen der Welt, die da literarisch beschrieben wird und den Erfahrungen, die Sie in der DDR gemacht haben?
Natürlich gibt es Parallelen, an die man zurückdenkt, wenn man das Buch dann liest. Ich habe dieses Buch nicht zu DDR-Zeiten gelesen, sondern erst zu einem Zeitpunkt, als ich bereits in Westfalen gewohnt habe. Gerade der Umgang mit Medien und mit verschiedenen Meinungen ist, glaube ich, das hervorstechendste Merkmal, an dem man erkennen kann, ob man in einer Diktatur oder möglicherweise auch in Zuständen lebt, die denen einer Diktatur wieder beginnen zu ähneln. Und insofern, wie man bereit ist, andere Meinungen zu respektieren, ich sage wohlgemerkt nicht zu akzeptieren, sondern hinzunehmen, auch wenn es der eigenen Meinung nicht entspricht, das sagt sehr viel über die Freiheitlichkeit und auch über die Stabilität eines Landes, einer Gesellschaft aus. Und ich glaube, dass wir da an innerer Stabilität verlieren. Ein Zeichen für mich ist durchaus, wie man eben mit Andersdenkenden in unserem Land, auch auf unserem Kontinent derzeit umgeht.
Wie haben Sie denn die DDR-Diktatur damals erlebt? Mit 14 kriegt man ja schon einiges mit.
Also ich habe eine sehr lebendige Erinnerung an meine Schulzeit in der DDR. Meine Eltern haben mit uns zu Hause all das, was jeden Tag passiert, auch in der Schule, aufgearbeitet. Wir haben also durchaus die Diskrepanz als Kinder zwischen der veröffentlichten und der zugelassenen Meinung und dem, was man eben zu Hause oder auch in der Kirchengemeinde sagen durfte, erlebt. Und meine Eltern haben mir durchaus die Existenz Deutschlands nahegebracht, dass es ja im Vokabular der DDR nicht mehr gab. Das Wort Deutschland als Vokabel zu benutzen, war bereits die Offenbarung als Staatsfeind. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war für mich ein sehr eklatantes Beispiel von Sprachdiktatur, die ich deswegen auch selbst nicht wieder erleben möchte.
Also die elterliche Wohnung war sowas wie ein Schutzraum. Was gab es sonst noch für Schutzräume oder war das der einzige?
Nun, das elterliche Haus ist, glaube ich, für jedes Kind erstmal eine Art von Schutzraum. Für uns Kinder, für meine Schwester und mich war es tatsächlich aber auch die Möglichkeit, frei zu denken und zu diskutieren, Fragen zu stellen. Ein anderer Schutzraum war die Kirchengemeinde. Ich bin mit 6 Jahren in die Christenlehre gegangen, als eines von nur 2 Kindern in der gesamten Klasse. Damit war man offenbarte Minderheit und auch offenbarter Regimekritiker, weil bereits die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche offenbarte, dass man eben mit dem staatlichen System nicht einverstanden war.
Und was dachten Sie damals vom Westen, von der BRD? War das das Land der Träume, da wo alles freier und schöner sein muss?
Auch hier waren meine Eltern deutlich differenzierter. Ein Teil meiner Familie hat immer in den westlichen Bundesländern gelebt. Insofern gab es regen Austausch zwischen Ost und West. Aber natürlich ist eines auch klar, tatsächlich erleben kann man die Realität immer erst dann, wenn man im Land lebt. Und so habe ich erst mit unserem Umzug nach der Republikflucht meines Vaters Anfang des Jahres 1990 tatsächlich gelernt, was es heißt, in Westfalen anzukommen.
Sie sind danach als 14-Jährige nach Westfalen gezogen, nach Bergkamen, um genau zu sein. Wie war das dort? War der Westen so, wie Sie es sich vorher vorgestellt haben?
Für mich war wichtig, so viel wie möglich zu lernen. Ich war immer schon ehrgeizig, das gebe ich gern zu, und wollte von der Möglichkeit Gebrauch machen, Sprachen zu lernen und vor allen Dingen in Gesellschaftswissenschaften endlich das tun, was man im Osten nie durfte, frei zu diskutieren. Und das ging Gott sei Dank an der Schule der Bundesrepublik, während in den naturwissenschaftlichen Fächern und in Deutsch durchaus das Wissensniveau deutlich niedriger war, als ich es von vorher gewöhnt war. Ich wollte einfach so viel wie möglich wissen, um bewerten zu können, weil die Diskussion auch schon damals etwas war, was mich begeistert hat, auch in der Schule. Und der Wohlstand drumherum, sicherlich die vollen Auslagen, die ich aus dem Osten nicht kannte, das war Begleiterscheinung, aber ich glaube, daran gewöhnt man sich auch als Jugendlicher relativ schnell. Und das war jetzt nichts, was mich über die Maßen euphorisiert hat, denn mir war schnell klar, dass man all das auch mit Geld bezahlen muss.
Wie hat man Sie denn aufgenommen? Haben Sie sowas wie Fremdenfeindlichkeit gespürt? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie irgendwie uncool sind? In dem Alter ist das ja auch wichtig.
Ich habe sehr wohl Anfang des Jahres 1990 gespürt, dass viele Bundesbürger den ehemaligen DDR-Bürgern kritisch und skeptisch gegenüberstanden. Das war für mich aber auch nicht verwunderlich. Es ärgerte natürlich ein bisschen, vor allen Dingen, wenn man dann gesagt bekam, dass man eigentlich nicht hierher gehöre. Das habe ich durchaus auch zu hören bekommen, verbunden mit der Vermutung, dass gerade Schule im Osten doch nichts wert gewesen sei. Es gab eine gehörige Portion Arroganz gegenüber DDR-Bürgern, der ich mich auch dadurch entledigt habe, dass ich mir versucht habe, jegliche Dialektreste, die ich noch gesprochen habe, abzugewöhnen, um einfach nicht auf den ersten Blick erkennbar zu sein.
HR Info, das Interview heute mit Frauke Petri, einer der beiden Vorsitzenden der Alternative für Deutschland, AfD. Wir haben jetzt über Ihre Erfahrungen in der DDR gesprochen, auch so ein bisschen über die Jugend im Westen nach der Wende. Jetzt schauen wir mal auf die Gegenwart, konkret auf Ihr Grundsatzprogramm. Das soll am Wochenende beim Bundesparteitag beschlossen werden. Gleich am Anfang in der Präambel heißt es da unter der Überschrift Mut zu Deutschland, freie Bürger, keine Untertanen. Ich zitiere das. Mal. Wir setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, unser Land im Geist von Freiheit und Demokratie grundlegend zu erneuern und eben diesen Prinzipien wieder Geltung zu verschaffen. Diesen Prinzipien wieder Geltung zu verschaffen, wie meinen Sie das denn?
Na, Sie lesen da die Vokabel Untertanen. Und in der Tat glaube ich, dass auch bedingt durch den nach wie vor großen Wohlstand in Deutschland viele Bürger durchaus sich immer weniger als Bürger und immer mehr als Konsumenten unserer Gesellschaft fühlen, auch an Politik und Gesellschaft aktiv wenig teilhaben. Das liegt zum einen sicherlich auch an der Bequemlichkeit, die jedem Menschen innewohnt, aber auch daran, dass viele Politiker den Bürgern häufig suggerieren, dass sie das schon für die Bürger machen. Und ich habe ganz konkret eine Erfahrung aus dem Sächsischen Landtag immer wieder im Ohr, wo ein Kollege der SPD am Mikrofon sagte, die Bürger sollten sich sinngemäß mal nicht so haben. Sie hätten ihre Stimme ja jetzt für 5 Jahre abgegeben und den Rest machten schon die Parlamentarier. Ich glaube, dass Demokratie auf Dauer so nicht funktionieren kann. Es braucht den Aktiven, nicht nur Mitdenkenden, sondern auch Mitdiskutierenden und unserer Ansicht nach auch mitentscheidenden Bürger. Deswegen setzen wir uns ja für mehr Schweiz in der Demokratie in Deutschland ein, für Volksentscheide auf Bundesebene. Und das ist ein Bestreben, in dem ich kaum Solidarität mit den anderen Parteien beobachten kann. Ich sehe keine andere Partei, die das ernsthaft verfolgt, auch wenn es immer einmal wieder in Wahlkämpfen gern als Etikett herausgeholt wird. Ich glaube, wir brauchen die Ergänzung des Parlamentarismus in Deutschland durch mehr direkte Demokratie, damit wir uns an den ständigen Zustand der Kontroverse und der Diskussion wieder gewöhnen. Der ist nicht mehr da. Konsens ohne Diskussion scheint das Ziel der etablierten Politik häufig zu sein. Und das ist für mich der falsche Weg.
Also Demokratie, Frau Petri, braucht aus Ihrer Sicht mehr Beteiligung, mehr aktive Beteiligung. Das könnten wir sicher auch alle relativ schnell unterschreiben. Aber in dem Programm geht es dann zwei Seiten noch weiter zu dem Thema. Und auch da würden wir Ihnen ganz gerne noch mal einen Auszug vorspielen. Eine Passage, die, wie gesagt, in dem Parteiprogrammentwurf der AfD zu lesen ist.
Heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien. Es handelt sich um ein politisches Kartell, das die Schalthebel der staatlichen Macht, die gesamte politische Bildung und große Teile der Versorgung der Bevölkerung mit politischen Informationen in Händen hat.
Ein politisches Kartell hat die Schalthebel der Macht in der Hand. Ist das Orwell, ist das DDR oder ist das Bundesrepublik Deutschland 2016?
Ja, schauen Sie, das ist sicherlich eine zugespitzte Wortwahl, die wir da finden, die jetzt nicht meine persönliche wäre, aber das ist das Empfinden, was offensichtlich bei vielen der über 1000 Mitglieder, die an diesem Parteiprogrammentwurf mitgewirkt haben,
aber Sie
vorherrscht.
Aber Sie stehen auch dahinter, oder?
Naja, es ist der Programmentwurf der Bundesprogrammkommission, den der Bundesvorstand selbstverständlich eingebracht hat und den wir diskutieren werden. Und es ist, ich habe über die Passage deswegen etwas geschmunzelt, weil einige der Vokabeln, die darin vorkommen, mir auch persönlich etwas zu undifferenziert sind. Über diese Wortwahl wird sicherlich auch gestritten werden auf dem Parteitag. Das wird bis hin zu Halbsätzen gehen, die wir an ganz verschiedenen Stellen sicherlich auch nochmal umformulieren möchten. Aber die Idee dahinter ist natürlich schon trotz allem richtig, denn wir erleben, dass die etablierten Parteien, die über Jahrzehnte bestehen, in ihren Strukturen erstarrt sind, dass das Wahlsystem, das Antreten von Kandidaten außerhalb der Parteien zu nationalen, zu Bundestagswahlen nicht
zulässt. Das hatten wir schon. Hinter dem Satz steckt aber noch was anderes. Da steckt ja die Vorstellung dahinter, dass es im Grunde ein politisches Kartell gibt, einen heimlichen Souverän. Das geht ja schon eine ganze Ecke weiter.
Das geht sicherlich in der Formulierung eine ganze Ecke weiter. Doch sehen Sie doch mal, wie Bürger sich erleben, die nicht mehr gefragt werden, bei denen man auch erklärt, wenn wir es zugespitzt nehmen, dass sie das Pack seien. Das sind Zuspitzungen von anderer Seite. Und wir haben eine Verfestigung der Machtstrukturen.
Aber das ist immer noch was anderes als ein heimlicher Souverän oder ein politisches Kartell,
nee, aber als das werden Politiker Regierungen empfinden, wenn Regierungen letztlich am Volk vorbeihandeln, wenn Intransparenz herrscht. Warum empfinden Bürger etwas als Heimlichkeit, ist die Folge von nicht vorhandener Transparenz. Da müsste die Bundesregierung deutlich mehr leisten, als sie in den vergangenen Jahren geleistet hat. Dafür können wir Beispiele aus jüngerer oder etwas älterer Geschichte im Rahmen der Euro-Krise oder jetzt auch im Rahmen der Migrationskrise finden. Und wenn selbst Vertreter der Sicherheitsdienste in Deutschland sagen, dass unsere Bundeskanzlerin aktuell nur noch auf sehr, sehr wenige Leute innerhalb der eigenen Kreise hört, wenn selbst Bundesminister nicht mehr in ausreichendem Maße beteiligt werden an wichtigen Entscheidungen unseres Landes, dann sind das nicht Beweise, aber sehr starke Indikatoren dafür, dass wir tatsächlich eine Konzentration der Macht auf wenige erleben. Das ist etwas, was Bürgern nicht gefallen sollte und nicht gefallen darf. Und insofern lassen Sie uns vielleicht nicht über Vokabeln diskutieren, weil die in der Tat noch gar nicht beschlossen sind. Aber die Tendenz bleibt trotz allem richtig.
Auch, dass dieses kleine Kartell die Schalthebel der Macht in der Hand hat und die Versorgung der Bevölkerung mit politischer Information steuert, das war auch in der Passage.
Mhm. Wir können gerne über die Landeszentralen für politische Bildung sprechen. Aus Sachsen haben wir da hervorragende Erfahrungen und mussten auch unsere Einsicht dazu durchaus korrigieren. Wir haben bei der Berichterstattung häufig keine politische Neutralität. Und insofern ist es richtig, wenn Medien zu selten zwischen Bericht und Kommentar trennen, dann werden politisch unkundige Bürger das für Informationen halten, was häufig nicht viel mehr als Meinung ist. Und dann
aber Sie schreiben, das wird gesteuert von einem kleinen Kartell.
Ich habe Ihnen doch gerade schon gesagt, dass wir an den Vokabeln sicherlich noch arbeiten werden. Aber ich kann Ihnen nur ein Beispiel durchaus aus dem Jahr 2013 geben, über das ich natürlich keinen Bericht vorliegen habe, aber es waren Medienvertreter selbst, die davon gesprochen haben. Wenn zu Frühzeiten der AfD, das habe ich selbst miterlebt, Berichte in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht ausgestrahlt wurden, weil der Chefredakteur diesen Bericht für nicht braun genug hielt, weil das, was bei uns offensichtlich an frühen Stammtischen der Partei vor sich ging, zu vernünftig war, um darüber vernünftig zu berichten, dann müssen Sie schon erklären, und das war kein Einzelfall, wie Bürger nicht dieses Empfinden bekommen sollen, dass sie eben nicht mit neutralen Informationen versorgt werden.
Okay, Frau Petri, ich halte mal fest, den Satz würden Sie persönlich trotz Ihrer Kritik an der Demokratie und den Defiziten, die Sie sehen, nicht unterschreiben. Jetzt wollen wir mal schauen, was dann auf dem Programmparteitag am Wochenende bei rauskommt.
Ich würde gerne kommentieren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir eine Formulierung finden, die so eindeutig und natürlich auch nicht angreifbar ist, dass sie das vermittelt, was wir in der Mehrheit des Parteitages vermitteln wollen.
Was dann heißen würde, eine andere Formulierung als die, die wir jetzt gelesen haben.
Und ich bin ein Formulierungsfetischist. Insofern werden wir da sicherlich einiges dran zu arbeiten haben.
Ein konkreter Punkt, die Klimapolitik, da heißt es, das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert, und dann wird weiter suggeriert, die Erderwärmung habe also nichts mit den CO2-Emissionen der Menschen zu tun. Meinen Sie das ernst? Den vom Menschen verschuldeten Klimawandel gibt es gar nicht?
Ich bin Naturwissenschaftlerin und ich habe mich schon vor einigen Jahren durchaus auch mit diversen Publikationen zum Thema Klimaforschung, Klimaentwicklung befasst. In der Tat haben wir in der AfD eine recht große Kontroverse zwischen denjenigen, die den menschengemachten Klimawandel für möglich halten und denjenigen, die ihn für so unwahrscheinlich halten.
Wo stehen Sie?
Ich weiß zwar nicht, warum das wichtig ist, wo ich persönlich stehe, aber ich sage es Ihnen trotzdem gern. Ich übe durchaus Kritik an der derzeitigen Mehrheitsmeinung, was die Klimaforschung angeht, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Annahmen darin gemacht werden, Hypothesen gemacht werden, die mitnichten alle zu belegen sind. Meiner Ansicht nach ist die Frage eine andere. Wir müssen die Frage stellen, wie wir eine ökonomisch vernünftige Energiepolitik machen. Denn Wandel hat es in der Tat seit allen Zeiten gegeben. Und ob CO2, Kohlendioxid, tatsächlich so schädlich ist, wie es derzeit propagiert wird, das wird die Zukunft zeigen. Da bin ich in der Tat sehr abwartender als viele, die CO2 und den menschengemachten Klimawandel zur Erklärungsursache für viele weitere gesellschaftliche Entscheidungen machen. Insofern, glaube ich, kann man unsere Vorstellungen zum Energiesystem, zur Energieversorgung auch sehr wohl ohne die Frage der Klimapolitik diskutieren. Aber als Naturwissenschaftler habe ich auch großen Spaß, darüber zu streiten und glaube, dass es der Diskussion in der Öffentlichkeit gut täte, wenn wir dem menschengemachten Klimawandel nicht wie eine Ideologie anhängen.
Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Sind Sie jetzt der Meinung, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt oder nicht?
Ich bezweifle gar nicht, dass unsere CO2-Ausstöße gestiegen sind mit der industriellen Entwicklung. Das kann man messen. Aber ob diese Steigerung im Ausstoß von CO2 tatsächlich zu den Entwicklungen führen, die von den meisten Klimaforschern in der Welt gern vertreten werden, das halte ich in der Tat auch für fraglich.
H-Info, das Interview heute mit Frauke Petri. Vor dem Bundesparteitag in Stuttgart sprechen wir mit ihr über das Parteiprogramm, das am kommenden Wochenende verabschiedet werden soll. Und wir würden ganz gerne noch auf einen anderen zentralen Punkt kommen, nämlich den Punkt Nummer 7 im Programm. Kultur, Sprache, Identität. Die AfD bekennt sich da zu einer deutschen Leitkultur und sie fordert vor allem einen anderen Umgang mit der deutschen Geschichte. Auch hier würden wir Ihnen ganz gerne noch mal einen Auszug aus dem Parteiprogramm vorspielen, den wir haben einsprechen lassen.
Die aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus ist zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven, identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst.
Also da wird die Verengung auf die Zeit des Nationalsozialismus kritisiert, Frau Petri. Ist das nicht genau das, was dieses Land nötig hat? Gäbe es nicht genug gute Gründe, genau diesen Teil der Geschichte ins Zentrum zu stellen?
Ich hoffe, dass Sie das nicht wirklich ernst meinen.
Doch.
Dann sind wir an der Stelle auf jeden Fall nicht einverstanden miteinander, aber das verwundert mich auch nicht.
Der Mord an 6 Millionen Juden ist doch ein historisch so beispielloses Verbrechen, dass es schon wert ist, darauf das eigene Geschichtsverständnis darauf zu fokussieren.
Ja, ich kann ja versuchen, das mal aus unserer Sicht zu erklären. Wir haben ja sehr wohl geschrieben, nicht darauf zu verengen. Wir sind sehr wohl dafür, weiterhin die Verantwortung zu leben, die wir nach dem Nazi-Regime tatsächlich weiterhin tragen müssen. Aber so wie Schlaute Knobloch das vor kurzem sehr schön im Sächsischen Landtag formuliert hat, am 27. Januar, am Holocaust-Gedenktag, eine Vererbung von Schuld kann es nicht geben. Verantwortung tragen wir selbstverständlich als nachfolgende Generation für unsere Geschichte, für die unserer Vorfahren jederzeit. Und insofern widerspreche ich Ihnen ganz entschieden, dass wir unsere Erinnerungskultur auf diese 12 Jahre der Nationalsozialisten verengen sollten. Wir sollten eines daraus aber vor allen Dingen lernen, und da sind wir hoffentlich beieinander, dass die Bewahrung von Demokratie und Pluralismus der beste Weg sind, um Diktatur zu verhindern, jegliche Diktatur in der Zukunft, dass dazu auch Toleranz vor dem Andersdenkenden gehört, dass dazu sicherlich die Nicht-Akzeptanz von jeglicher Rassenideologie gehört, das ist selbstverständlich. Aber gerade in der aktuellen Entwicklung sehen wir, und das sehen wir auch am eigenen Leib jeden Tag, das sehe ich, wenn ich Morddrohungen erhalte, wenn ich auf der Straße angepöbelt werde, auch ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben, dass es in unserer sogenannten Zivilgesellschaft eben nicht mehr normal ist, die Meinung des Andersdenkenden zu akzeptieren. Und wenn wir in Leipzig zum Beispiel erleben, dass Bürger aufgefordert werden, nicht zum AfD-Friseur zu gehen, dann müssen Sie schon verstehen, dass sich gewisse Parallelen nahezu aufdrängen und dass offensichtlich in der Diskussionskultur der vergangenen Jahre, die ja ein Geschichtsunterricht gerade zu Nationalsozialismus es nicht hat fehlen lassen, das Element von Demokratie weitgehend verloren gegangen ist.
Klingt aber eigentlich genau so, was Sie gerade eben sagen, als gäbe es umso weniger Gründe, sich von der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu entfernen, diese Verengung sozusagen aufzubrechen.
Nee, wir sagen ja nicht, dass wir uns dessen nicht bewusst sein sollten, was in diesen Jahren passiert ist. Aber häufig ist ja die Erinnerungskultur gerade an diese dunkle Zeit Deutschlands damit verbunden, dass man dem Deutschsein das Problem zuschreibt. Dass man sagt, wir müssen Deutschland in einem größeren, in einem supranationalen Europa, einem EU-Staat aufgehen lassen, damit derartig Schreckliches von Deutschland nie wieder ausgehen kann. Und das ist meiner Ansicht nach der völlig falsche Schluss aus unserer Geschichte, weil es nicht unsere Nation ist, die das Problem darstellt. Ja, wir haben schreckliches Leid über die Welt gebracht, aber es waren ja mitnichten nur die Bürger, die an der Fehlentwicklung zum Ende der Weimarer Republik beschäftigt waren. Am Ende war es eine Abstimmung in der damaligen Koalition im Parlament über Erhöhung der Arbeitslosenversicherung um 0,5 Prozentpunkte, die zum Auseinanderbrechen der letzten Regierung vor Hitler geführt hat. Also da müssen wir einfach auch die Ursachen ein bisschen auseinanderhalten. Und ich denke, dass wir sehr wohl daran tun. Ich bin froh, dass dies auch im Bundesparteiprogramm drinsteht, weil wir es im Sächsischen auch schon drin hatten, dass wir alle Phasen der deutschen Geschichte auch vor der Reichseinigung lehren sollten. Gerade die bürgerliche Studentenrevolution von 1848 ist ein Signal der Freiheitsliebe, das von deutschem Boden den deutschen Ländern damals ausgegangen ist. Darauf sollten wir zu Recht stolz sein. Und davon wissen viele junge Leute heute überhaupt nichts mehr.
HR Info, das Interview mit Frauke Petri. Kommen wir mal zur praktischen Politik zurück. Ihre Partei hat jetzt allerlei Wahlsiege errungen. Trotzdem, Ihr Co-Vorsitzender Jörg Meuthen und auch Ihr Vize Alexander Gauland aus Brandenburg haben Anfang der Woche in einem Interview betont, die AfD bleibt in der Opposition. Sie will keine Koalitionen eingehen. Sehen Sie das auch so?
Das ist eine Aussage, die aktuell die Situation trifft. Das ist ja nicht nur das, was die selbst in der derzeitigen Lage möchte, sondern auch das, was uns von den anderen Parteien gespiegelt wird. Man möchte mit uns nicht zusammenarbeiten.
Aber uns interessiert, was Sie möchten.
Wir möchten unser Profil schärfen. Das müssen wir als allererstes in der Opposition tun, weil auch Parlamentsarbeit von unseren ja zumeist unerfahrenen Politikern, die noch nie vorher in einem Parlament waren, gelernt werden muss. Wenn wir noch professioneller geworden sind, als wir aktuell sind, dann werden wir sicherlich auch Regierungsverantwortung anstreben. Aber wann das so sein wird, das wissen wir noch nicht. Da sind wir uns im Übrigen in der Parteispitze auch einig.
Also fürs Erste keine Koalition mit der AfD.
Das ist das, was die aktuelle Situation in den Parlamenten am besten beschreibt. Aber wie schnell sich das ändern kann, das werden wir sehen. Das hängt ja auch mit der Stabilität der Volksparteien zusammen. Wenn CDU und SPD in Deutschland einen ähnlichen Weg gehen wie die österreichischen großen Parteien bei der Bundespräsidentenwahl, dann werden sie uns vielleicht noch sehr viel schneller brauchen, als sie aktuell denken.
Und wie sieht es mit Ihrer persönlichen Rolle aus? 2017 ist Bundestagswahl. Bleiben Sie in Dresden oder kandidieren Sie als Spitzenkandidatin für den Bundestag?
Also wir sind aktuell in diesem Jahr noch mit den Landtagswahlen beschäftigt, die noch anstehen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern im Herbst. Wir werden sicherlich im Frühjahr 2017 dann auch über die Spitzenkandidatur entscheiden. Ich habe immer gesagt, dass ich mich für den Bundestag interessiere. Das weiß mein Landesverband und das tun auch andere Spitzenkandidaten aus den anderen Ländern. Wie wir es dann genau machen, entscheiden wir nächstes Frühjahr.
Frau Petri, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Das war HR Info, das Interview mit der Parteivorsitzenden der Alternative für Deutschland, Frauke Petri. Mehr Informationen und das komplette Interview als Podcast finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Oliver Günther.